Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Stefan Koldehoff, guten Tag. Seit einigen Tagen schon wird nicht nur, aber auch in Deutschland wieder über Anne Frank gesprochen. Über das jüdische Mädchen aus Frankfurt, das sich mit seiner Familie ab Juli 1942 in einem Hinterhaus in Amsterdam verstecken musste und dort nach einem Verrat 2 Jahre später verhaftet und deportiert wurde und im Alter von 15 Jahren im KZ Bergen-Belsen starb. Ihr Tagebuch gab dem millionenfachen Mord an den europäischen Juden schon früh ein Gesicht. Seit einigen Wochen wird nun, wir haben auch in dieser Sendung berichtet, darüber diskutiert, wer die Familie Frank verraten hat. Ein Rechercheteam will herausgefunden haben, dass es ein Notar und Mitglied des Amsterdamer Judenrates gewesen sei. Gegen diese These spricht allerdings vieles andere, was es an Quellen gibt. Der niederländische Verlag, in dem das Buch des Teams erschienen ist, hat nun angekündigt, dass es keine zweite Auflage geben wird und eine Entschuldigung angeboten. In einer großen süddeutschen Zeitung wurde daraufhin vorsichtig angedeutet, das Buch müsse ja nicht unbedingt auch auf Deutsch erscheinen, jedenfalls nicht unkommentiert. Der deutsche Verlag HarperCollins sagt zum angekündigten Band, der Verrat an Anne Frank, so heißt er, bislang nur, nach 2 Fachlektoraten des Manuskriptes befinden wir uns gerade in einer internen Überprüfung. Der vergleichsweise späte Erscheinungstermin der deutschen Ausgabe zeigt, dass wir mit diesem sensiblen Thema äußerst verantwortungsvoll umgehen. Seither wird nun diskutiert. Professor Meron Mendel, den Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, habe ich heute Nachmittag gefragt, was er denn dem Verlag und dem Verleger raten würde.
Ja, das ist kein einfaches Dilemma. Das Buch erscheinen zu lassen, wird sicherlich auch zum Teil berechtigte Kritik hervorrufen. Zugleich finde ich auch problematisch, das Buch nicht rauszugeben. Damit werden eine Reihe von Verschwörungstheorien in Gang gesetzt. Und das wird so eine Art von Öl ins Feuer gießen, wenn man die Behauptung aufstellt, es gäbe hierzulande Tabus im Umgang mit der Shoah.
Und das Tabu wäre dann, um jetzt mal dieses Vorurteil dann tatsächlich auch zu formulieren, es war doch letztlich ein Jude selbst, der da eine jüdische Familie ans Messer geliefert hat.
Genau, das würde dann diese These nicht mehr als These, sondern einfach als eine Art von Tabu inszeniert, wo solche Behauptung angeblich nicht mehr aufgestellt werden darf. Und das ist natürlich kontraproduktiv.
Ist das denn eigentlich, Sie merken jetzt, ich muss gestehen, ich habe das Buch noch nicht lesen können, weil ich auch des Holländischen nicht mächtig bin, ist das das einzige Thema dieses Buchs, die Frage, wer hat Familie Frank verraten?
Das Buch hat den Anspruch, diese Frage zu beantworten und das ist das Motiv des Buchs oder in der Recherche. Zugleich bietet das Buch einen sehr interessanten Einblick über das Alltagsleben in Niederlande, in Amsterdam in der Zeit von 42 bis 45. Und durch die Frage, wer Anne Frank und ihre Familie verraten hat, werden auch sehr viele Informationen, wie Menschen sich verhalten haben in solche extremen Situationen. Von daher, ich persönlich fand im Buch noch mehr als nur einen Versuch, eine Antwort zu finden zu der Frage, wer den Verrat begangen hat.
Dann muss ich jetzt nochmal die Frage vom Anfang stellen. Sollte es in Deutschland auch erscheinen?
Ich habe sie vorher irgendwie diplomatisch nicht beantwortet, weil es fällt mir gerade schwer, diese Frage zu beantworten. Ich finde die beiden Optionen schwierig. Das Buch einfach unkommentiert erscheinen zu lassen, gerade vor dem Anspruch, das Buch beantwortet, diese Frage kann bei vielen Leserinnen und Lesern eine Enttäuschung hervorrufen. Zugleich zu sagen, ein Buch darf nicht erscheinen, ist eine krasse Entscheidung, die ich nicht unterstützen will. Ich würde vorsichtig sagen, ja, das Buch soll erscheinen. Es wäre gut, dass die PR-Kampagne, die bisher in sehr hohe Tonnen gelaufen ist, etwas differenzierter abläuft. Und vielleicht kann man auch im Buch so eine Art von Vorwort einbauen, und mehr den Zweifel in den Vordergrund stellen. Also es gibt eine Tradition, die sich schon einige Jahrzehnte, wo verschiedene Vermutungen im Raum gestellt werden. Und in dieser Tradition sehe ich auch dieses Buch. Es gibt jetzt eine weitere Vermutung auf die so ungefähr 30 weitere Menschen, die bisher verdächtigt wurden, kommt noch eine Person dazu, beziehungsweise eine Person, die schon früher verdächtigt wurde. Und in dieser Tradition ist nur noch eine Ergänzung, aber keine abschließende Antwort auf die Frage, wer die Familie verraten hat.
Wie wichtig finden Sie es denn, ob oder dass es eine solche abschließende Antwort irgendwann einmal geben wird?
Ich meine, ein Verdienst des Buches ist paradoxerweise die Frage zu beantworten, ob wir jemals wissen werden, wer das gemacht hat. Ich denke, nach so langjähriger und ausführlicher Recherche, die Tatsache, dass es noch keine Antwort gibt, ist eine Erkenntnis. Und wir können mit ziemlich Zuversicht sagen, wir werden niemals eine abschließende Antwort für diese Frage bekommen. Von daher, paradoxerweise, ist dann doch ein Verdienst des Buches.
Meron Mendel, der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, war das. Über die Generation jener Menschen, die an der damals noch tödlichen Krankheit AIDS, vor allem in den 1980er und 90er Jahren gestorben sind, gibt es das zweiteilige, vielfach preisgekrönte Theaterepos Angels in America von Tony Kushner. Als eine Art Fortsetzung gilt vielen das ebenfalls als Zweiteiler angelegte und nicht minder epische Werk Das Vermächtnis von Matthew Lopez, das vor einigen Jahren in London und New York große Erfolge feierte. Es erzählt von der Nachfolgegeneration AIDS-Kranker, für die es inzwischen Therapien gibt. In Deutschland war das Stück bislang nicht zu sehen. Erst jetzt hat das Münchner Residenztheater die deutschsprachige Erstaufführung auf die Bühne gebracht, in der Regie von Philipp Stölzel. Sven Ricklefs berichtet.
Sie sind schwul, sie sind in den 30ern und sie leben in New York. Sie lieben und betrügen sich, sie heiraten und wollen Kinder. Sie haben Erfolg im Beruf oder wissen nicht weiter. Sie verlassen sich. Sie verzweifeln, sie versuchen sich neu. Sie gehören zu einer Generation Homosexueller, die sich nicht mehr verstecken muss, für die AIDS nicht mehr die Bedrohung darstellt, die diese Krankheit einmal war und für die die Ehe für alle fast zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Zugleich aber ragen in diese von Matthew Lopez als großes Sittengemälde entworfene Gemeinschaft noch andere Generationen hinein. Da ist die schon wieder Nachfolgende, die unter 20 ist und berückend jung, in die man sich auch verlieben kann und der man zugleich Mentor ist. Und da ist die Ältere, die gerade auch im Fall von New York die unerträgliche Last von AIDS schultern musste, damals vor 40 Jahren, und die dabei unendlich viele Mitglieder auf schmerzhafte Weise verlor. Auf ihr Erbe und auf den Generationentransfer schlechthin bezieht sich Lopez' Titel »The Inheritance«, das Vermächtnis.
Du hast mir gezeigt, dass ich damals, so wie du heute, dass wir ein Glied in jener Kette schwuler Männer sind, die einander lehren, einander lieben, einander verletzen, einander verstehen. Dieses Vermächtnis von Geschichte, von Gemeinschaft, von Möglichkeiten, man selber zu sein.
Es beginnt wie in einer Schreibwerkstatt, wenn das Ensemble ganz in Schwarz links und rechts am Bühnenrand hockt und nach einem Anfang sucht. Doch bald schon wirft man sich die Klamotten zu, schlüpft in die verschiedenen Figuren und betritt das beleuchtete Rechteck, das die fast abstrakte Spielfläche ist.
Sag mal, bedeutet ich dir eigentlich irgendwas oder bin ich nur hier, damit du und deine Freunde was zu ficken hast?
Schieb das doch nicht auf mich, du willst es doch auch.
Nein, Tobi, ich hasse es, du willst es und deswegen mache ich es.
Es ist ein großes und vor allem auch großartiges Gefühlstheater, das Matthew Lopez in seinem auf zwei Teile und über 6 Stunden Spieldauer angelegtem Opus Magnum geliefert hat. Ein Gefühlstheater, dem man anmerkt, dass sein Autor auch an überaus erfolgreichen HBO-Serien mitschreibt und deshalb sowohl weiß, was epischer Atem ist und wie sich Storylines verflechten lassen, als auch, wie man Emotionen schürt und Pointen oder Cliffhanger setzt. Dabei fächert Lopez ein Figurenpanorama auf, das vom milliardenschweren Immobilienhai über den erfolgsverzweifelten Schriftsteller bis zum drogenabhängigen Stricher reicht. Und für all dies hat nun auch der Regisseur der deutschsprachigen Erstaufführung am Münchner Residenztheater, Philipp Stölzel, die allerbeste Hand. Er kommt sowohl vom Film als auch von der großen Oper und weiß, wie man mit epischem Atem von großen Gefühlen erzählt, ohne je kitschig zu sein, wie man Szenen rhythmisiert und Bilder schafft. Dafür öffnet Stölzel den eigentlich leeren Raum immer mal wieder nach hinten in realistische New Yorker Wohnlandschaften. Und aus ihnen heraus trägt das 11-köpfige Männerensemble sich und das Publikum mit brillantem Spiel durch 6 kurze Stunden. Es ist Theater, wie man das auf deutschsprachigen Bühnen selten sieht, weil man hier Well-Made-Realismus oftmals zu Recht misstraut. Doch dieses Well-Made-Play ist wirklich eines. Hochkomisch und tief traurig und rührend, dieses Vermächtnis im Münchner Residenztheater. Und es ist, angesiedelt in einem Amerika vor und nach der Wahl des homophoben Donald Trump, hochgradig politisch.
Wenn schwul sein nur noch heißt, wen wir ficken und wen wir lieben, aber nicht mehr, wie wir der Welt begegnen, dann werden schwules Leben und die Gay-Community sich langsam auflösen. Und das, obwohl wir diese Gemeinschaft noch immer so sehr brauchen, weil dieses Land immer noch voller Leute ist, die uns mit pathologischem, mörderischem Fanatismus hassen.
Das Vermächtnis, Sven Rickleffs berichtete aus München. 2 Organisationen der Internationalen Gesellschaft für historische Aufklärung, Menschenrechte und soziale Fürsorge, Memorial, sind im Dezember in Russland verboten worden. Die Dachorganisation und das Menschenrechtszentrum, das vor allem politisch Verfolgte unterstützt. Nicht nur wir haben berichtet. Die Argumente dafür kamen vielen BeobachterInnen zumindest fadenscheinig vor. Kritik an den Verhältnissen in Russland schien der wirkliche Grund zu sein. Memorial hat angekündigt, trotzdem weiterarbeiten zu wollen, auch mit Hilfe internationaler Vernetzung. Was daraus geworden ist, berichtet Florian Kellermann.
Beiden Organisationen liegen die Urteilsbegründungen inzwischen vor. Sie zeigten deutlich, dass Gericht und Staatsanwaltschaft keine juristisch stichhaltigen Argumente vorgelegt hätten, sagt Irina Scherbakowa, Gründungsmitglied von Memorial.
Uns wird vorgeworfen, gegen Agentengesetz verstoßen zu haben, und zwar im Jahre 2019. Diese ganzen Strafen sind längst bezahlt. Und die eine kommt noch aus dem Jahre 2020. Also das ist ja alles lächerlich. Und in der Rede des Generalstaatsanwalts war es völlig deutlich, dass es politische Gründe sind, dass wir deshalb liquidiert werden sollten, weil wir versuchen, ein schlechtes Bild des sowjetischen Staates zu malen und diesen Staat als einen terroristischen zu bezeichnen.
Memorial International wurde 2016 auf die Liste der ausländischen Agenten gesetzt, weil die Organisation Geld aus dem Ausland bekommt und sich, so das Justizministerium, politisch betätige. Laut Gesetz muss es darauf in jeder Publikation hinweisen. Auf einigen wenigen Internetseiten und in einigen Büchern fehlte der Hinweis. Auch das Menschenrechtszentrum soll aus diesem Grund aufgelöst werden. Den Vorwurf der Staatsanwaltschaft, das Zentrum stehe extremistischen und terroristischen Organisationen nahe, bestätigte das Gericht nicht. Memorial habe gegen beide Urteile Rechtsmittel eingelegt, so Irina Scherbakowa.
Wir werden sehen in den nächsten Tagen, wie das verläuft.
Aussicht auf Erfolg hat dieses Revisionsverfahren indes kaum, gibt die Memorial-Mitarbeiterin zu. Schließlich sei die politische Entscheidung gegen die Organisation bereits gefallen. Trotzdem bezeichnet Scherbakowa es als wertvoll, dass ausländische Politikerinnen und Politiker das Thema Memorial immer wieder ansprechen, wenn sie mit dem Kreml im Kontakt stehen. Auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock kam bei ihrem Antrittsbesuch in Moskau darauf zu sprechen. Scherbakowa erwähnt auch, dass estnische Abgeordnete Memorial für den diesjährigen Friedensnobelpreis vorgeschlagen haben.
Das ist schon natürlich eine große Anerkennung unserer Arbeit. Aber ob das wahrgenommen wird von unserer Justiz, das bezweifeln wir natürlich sehr.
Bis die Urteile rechtskräftig sind, arbeitet Memorial weiter, sagte der Co-Vorsitzende des Menschenrechtszentrums Alexander Tscherkassow gegenüber Radio Svoboda. Noch arbeiten wir und geben nicht auf. Wir erfahren dabei viel Aufmerksamkeit und Unterstützung im Ausland und auch in Russland selbst. Auch unsere Ausstellungen wurden in den vergangenen Wochen stärker besucht als sonst, selbst in den freien Tagen nach Silvester. Erst vergangene Woche hat das Menschenrechtszentrum seine Liste der politischen Gefangenen um mehrere Namen erweitert. Ein Gericht in Astrachan an der Wolga hat eine Frau zu 6 Jahren Haft verurteilt, weil sie als Angehörige der Zeugen Jehovas ein Bibelseminar im Internet abhielt. In Moskau verurteilte ein Gericht einen 18-Jährigen, der an Demonstrationen für den Kreml-Kritiker Alexei Nawalny teilgenommen hatte, zu 2 Jahren und 8 Monaten. Er hatte mehrmals auf ein Polizeiauto eingetreten. Die Dachorganisation von Memorial musste ihre Arbeit allerdings bereits einschränken. Sie sagte einen Schülerwettbewerb ab, den es 22 Jahre lang gab. Über 50.000 Schülerinnen und Schüler hatten seitdem die Geschichte ihrer Familie, ihrer Heimatstadt oder von historischen Persönlichkeiten erforscht. Wie es weitergeht, wenn die Urteile gegen Memorial rechtskräftig sind, wisse indes noch niemand, sagt Irina Scherbakowa.
Wenn das im gesetzlichen Rahmen bleibt, dann normalerweise wird eine Kommission gebildet von der Organisation selbst, die dann beschließt, wie das liquidiert wird. Aber wir wissen überhaupt nicht, ob das möglich sein wird, ob es möglich für uns sein wird, also selbst diesen Liquidierungsprozess durchzuführen.
Denn bisher sei es nicht vorgekommen, dass Organisationen wie Memorial einfach aufgelöst wurden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden indes alles daran setzen, dass zumindest das beispiellose Archiv der Organisation erhalten und für die Forschung zugänglich bleiben werde.
Florian Kellermann zum Kampf der Memorial-Organisation, trotz Verbots in Russland weiterarbeiten zu können. Einen Protest ganz anderer Art gibt es seit einigen Jahren in der anderen einstigen Supermacht in den USA. Von konföderierten Generälen bis zu Thomas Jefferson an und um hunderte von Denkmälern in den Vereinigten Staaten gab es in den vergangenen Jahren Aktionen bis hin zu physischen Denkmalstürzen. Jetzt hat die Bewegung das Museum erreicht. Unter dem Titel Monuments, Commemoration and Controversy geht eine Ausstellung in der New York Historical Society den Schicksalen einzelner Mahnmale nach. Sascha Werner hat die Ausstellung gesehen.
Die Vereinigten Staaten sind auf die Überreste geschleifter Statuen erbaut. Diesen Eindruck vermittelt jedenfalls die Ausstellung der New York Historical Society, die der Geschichte von Denkmälern in den USA nachgeht. Begrüßt wird man von König Georg III. Von England hoch zu Ross, beziehungsweise von einem Modell davon. Denn das Original holte das wütende Volk von New York am 9. Juli 1776 von seinem Sockel. Übrig geblieben ist davon nur ein Stück vom Pferdeschwanz. Es war der Beginn der amerikanischen Revolution. Die Menschen hatten im Bowling Green Park gerade einer Verlesung der Unabhängigkeitserklärung zugehört und fühlten sich vom Anblick ihres britischen Steuereintreibers entsprechend provoziert.
This is a way for people to express their power.
Monumente zu zerstören sei eine Möglichkeit für die Bevölkerung, ihre Macht auszudrücken, sagt Kuratorin Wendy Ikemoto.
Monuments serve as focal points to help societies resolve.
Denkmäler würden Gesellschaften helfen, an einem Punkt zusammenzufinden. Doch sei ein Grund für die jüngsten Proteste, dass Denkmäler historische Komplexität meistens verschleiern.
In a way that obfuscates historical complexity.
Monumente erzählen immer nur eine Version der Geschichte, während die Geschichte selbst ständig neu verhandelt wird. Die Sklaverei zum Beispiel. Vor 150 Jahren wurde in Washington D.C. ein Denkmal errichtet, das an die Abschaffung der Sklaverei erinnern sollte. Es zeigt Präsident Lincoln, dessen Hand segnend über einem halbnackten Afroamerikaner zu seinen Füßen schwebt. Der weiße Mann erscheint als Befreier. Die Sklaverei verschwindet fortan aus der Welt. So die Botschaft. Ganz anders die Variante der amerikanischen Künstlerin Kara Walker. Für Algiers Point, wo einst Verschleppte in Gehege gepfercht wurden, bevor man sie auf den Sklavenmarkt von New Orleans brachte, entwarf Walker 2017 die Katastrophenkarawane. Das ist ein Waggon, in dessen Innerem eine Dampfpfeifenorgel spielt und dessen Wände scherenschnittartig gewalttätige Szenen zwischen Versklavten und ihren Besitzern darstellen. Wendy Ikemoto.
Hers is not a monument that honors resolution or seeks resolution. It seeks to really open wounds and honor.
Kara Walkers Denkmal suche keine Versöhnung. Es reiße vielmehr alte Wunden auf und sei ein Mahnmal für das Trauma der Sklaverei an sich.
I think people have the tendency to think of monuments as fixed and static, but this monument's landscape is really constantly in flux.
Man neige dazu, Denkmäler für unveränderlich zu halten. Tatsächlich aber sei diese Landschaft ständig in Bewegung. In dieser Ausstellung gibt es mehr zu lesen als zu sehen. Es leuchtet ein, dass Statuen dafür nicht eigens angeschleppt werden konnten, sofern sie überhaupt noch existieren, und dass man sich an ihrer Stelle mit kleinformatigen Repliken oder Abbildungen begnügen muss. Dennoch fällt das Ergebnis etwas gar mager aus. Interessant wäre doch die Frage, weshalb Denkmäler bei so viel Veränderung nicht längst ausgedient haben. Oder warum es sich bei den wenigsten großen Denkmälern auch um große Kunst handelt. Ganz explizit keine Stellung beziehen die Organisatoren auch in der Frage, was mit ausrangierten Monumenten geschehen soll. Wohin mit all den Generälen der Konföderation oder mit dem Gründervater und Sklavenhalter Thomas Jefferson? Statt möglicher Antworten bietet die SchaubesucherInnen am Schluss die Gelegenheit, via iPad ein virtuelles Denkmal für einen leeren Sockel zu entwerfen. Als bräuchte es künftig nicht weniger, sondern noch mehr Podeste mit symbolischem Überbau.
Sascha Werner über die USA und ihre Denkmale. Michael Köhler hat jetzt noch die Kulturmeldungen von heute.
Hollywoods Filmstar Whoopi Goldberg hat mit Bemerkungen zum Holocaust irritiert. Gestern sagte sie in der von ihr mitmoderierten Talkshow The View, beim Holocaust sei es nicht um Rasse gegangen. Vielmehr habe es sich bei der Judenvernichtung um Unmenschlichkeit des Menschen gegenüber dem Menschen gehandelt. Als ihr widersprochen wurde, die Nationalsozialisten hätten aufgrund eines rassistischen Weltbildes Juden sowie Sinti und Roma verfolgt, da sagte die schwarze Schauspielerin, das seien zwei Gruppen weißer Menschen. Der Begriff der Rasse führe am Thema vorbei. In den sozialen Netzwerken gab es daraufhin augenblicklich Kritik. Goldberg entschuldigte sich schließlich. Anstelle zu sagen, beim Holocaust sei es nicht um Rasse, sondern um Unmenschlichkeit gegangen, hätte sie sagen müssen, dass es um beides gegangen sei. Wird unter Corona-Bedingungen die Kunstbiennale von Venedig Ende April ganz wie gewohnt uneingeschränkt eröffnen? Diese Frage stellten die Kollegen vom Deutschlandfunk Kultur Yilmaz Civor, dem Direktor des Kölner Museum Ludwig, der zugleich auch der Kurator des Deutschen Pavillons in Venedig ist.
Davon gehe ich aus. Also die Architekturbiennale hat ja auch stattgefunden, wenn auch mit einem Jahr Verspätung. Und ich glaube, unter noch größeren Restriktionen, als ich das jetzt Ende April diesen Jahres annehmen werde für die Kunstbiennale. Ich bin da sehr zuversichtlich.
Hofft Yilmaz Civor, der Kurator des Deutschen Pavillons in Venedig. Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat sich heute mit Michail Schwitkoi getroffen. Das ist der Sonderbeauftragte des russischen Präsidenten für internationale kulturelle Zusammenarbeit. Roth sprach mit ihm über die deutsch-russischen Kulturbeziehungen in schwierigen Zeiten. Kulturarbeit baue Brücken über politische Gräben hinweg, sagte sie. Es gab aber auch kritische Töne. Wir haben im Verlauf dieser Ausgabe von Kultur heute ja schon von Memorial gehört. Claudia Roth ließ mitteilen, ich habe unterstrichen, dass ich das Vorgehen der russischen Behörden gegen Memorial kritisiere und meine Position zur Meinungsfreiheit sowie der Bedeutung der von Memorial geleisteten Geschichtsaufarbeitung deutlich gemacht. Wir sind übereingekommen, dass wir weiter gemeinsam einer positiven Kulturagenda unserer Länder arbeiten wollen, so die Kulturstaatsministerin. Und zum Schluss noch eine Meldung. Der Goslar Kaiserring 2022 wird vergeben. Er erhält der britische Künstler und Filmproduzent und Hochschullehrer Isaac Julian erhält ihn. Er reiße Barrieren zwischen verschiedenen Disziplinen wie Film, Tanz, Fotografie, Musik, Theater, Malerei und Skulptur nieder.
Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann kommt Theo Geers mit den Informationen am Abend. Ein Thema bei ihm. Die SPD bleibt beim Nein zu Waffenlieferungen an die Ukraine. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.